Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die Bankenpleite in den USA und den Parallelen zur Finanzkrise 2008-2009 sowie über die Auswirkungen der zuletzt gefallenen Gaspreise. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, eine US-Bankenkrise erschüttert die Märkte. Innerhalb von 5 Tagen haben die US-Aufsichtsbehörden 3 Finanzinstitute geschlossen, darunter auch die Silicon Valley Bank. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz die Hintergründe schildern?
Ja, wie der Name schon sagt, Silicon Valley Bank, von der gingen die ganzen Erschütterungen wirklich aus, ist eine Bank, die halt sehr stark im Silicon Valley engagiert ist, also sehr stark im Tech-Sektor in den USA. Und dieser Sektor steckt ja in einer tiefen Krise nach einer langen Phase raschen Wachstums. Große Einleger bei der Silicon Valley Bank haben im Tech-Sektor Verluste gemacht, die Bank hat Verluste gemacht. Und als sich das vor einigen Tagen rumsprach, dass die Bank erhebliche Verluste in ihren Büchern hat, haben halt große Anleger ihre Einlagen oftmals sofort abgeräumt. Daraufhin hatte die Bank Zahlungsschwierigkeiten und musste geschlossen werden. Und wenn eine Bank geschlossen bzw. abgewickelt werden muss, gibt es natürlich gleich Sorgen, ob das auch bei anderen Banken so sein kann. Ansteckungsgefahren sind dann das große Wort, um das es geht. Und naja, dann müssen die Behörden halt eingreifen.
Eine Bankenkrise in den USA weckt natürlich Erinnerungen an die große Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009. Nach dem Kollaps von Lehman Brothers hat damals ein Beben die Weltfinanz so erschüttert, dass große Teile der Welt in eine tiefe Rezession gefallen sind. Auch Deutschland war damals hart betroffen. Eine ähnliche Katastrophe droht uns jetzt nicht, oder? Schildere doch bitte einmal die möglichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Situation damals.
Naja, Gemeinsamkeiten sind klar, wir haben eine Bankenkrise in den USA. Aber die Unterschiede sind sehr, sehr groß. Es droht uns wohl nicht eine Katastrophe wie im Jahr 2008. Zunächst einmal das zugrunde liegende Problem, nämlich hier die Schwierigkeiten im US-Tech-Sektor. Das ist ein sehr konzentriertes Problem auf einige Banken. Damals, 2008, ging es um Probleme bei verbrieften Hypothekenkrediten. Das ist ein riesiger Markt. Das war ein Markt, wo praktisch alle Banken engagiert waren und das oftmals mit Finanzkonstruktionen, die sie selbst nicht richtig verstanden haben. Zudem sind heute die Banken in den USA, aber auch in Europa, wesentlich besser mit Kapital ausgestattet. Sie haben viel mehr Risikopuffer als 2008. Und drittens, der größte Unterschied ist, dass diesmal in den USA alle beteiligten Behörden sofort massiv eingegriffen haben. Die Notenbank, das Finanzministerium und die Einlagensicherung haben sofort am Wochenende klargestellt, alle Einlagen bei dieser Bank und einer zweiten Bank, die abgewickelt werden musste, sind sicher. Die Notenbank hat zudem sofort eine neue Kreditlinie zur Verfügung gestellt. Sie hat damit alles getan, um Ansteckungsgefahren einzugrenzen. Und das ist ganz wichtig. Es geht bei Bankenkrisen nicht um die einzelne Bank. Es geht darum, ob bei Problemen einzelner Banken, die Kunden anderer Banken befürchten, ihre Bank könnte auch solche Probleme haben. Oder dass Einleger überall im Lande befürchten, ihre Einlagen wären nicht sicher. Und diese Ansteckungsgefahren haben die Behörden in den USA sofort eingegrenzt und damit ist es wahrscheinlich, dass dies ein isoliertes Problem bleibt. Dass natürlich auch hier und da noch weitere Banken in Probleme geraten können in den USA ist möglich, aber das werden dann wohl immer Probleme einzelner Banken sein und nicht eine systemische Krise für das gesamte Bankensystem.
Das ist beruhigend, aber am Aktienmarkt sind auch europäische Banken stark unter Druck gekommen. Gibt es doch Parallelen zwischen den Pleitebanken in den USA und den Banken in Europa?
Große Parallelen sehe ich dann nicht. Zum einen sind bei uns auch die kleineren Banken, anders als in den USA, relativ stark reguliert, fast so wie die großen Banken. In den USA ist das bei den kleineren Banken nicht der Fall. Und zudem sind bei uns die Banken ja nicht so sehr im Tech-Sektor, im Venture-Kapital-Sektor engagiert wie in den USA. was halt daran liegt, dass dieser Sektor bei uns eine geringere Rolle spielt. Jetzt ist das ausnahmsweise mal ein Vorteil. Unsere Banken haben nicht dieses Klumpenrisiko, das die Silicon Valley Bank hatte. Deshalb erwarte ich nicht, dass wir bei uns ähnliche Probleme bekommen. Aber richtig ist trotzdem, natürlich jetzt sind Anleger an den Märkten aufgeschreckt. Auch die Aufsichtsbehörden sind aufgeschreckt. Das heißt, sie schauen jetzt wesentlich stärker darauf, wie sieht es eigentlich bei Bank A, B und C auch bei uns aus? Die Banken werden wahrscheinlich auch noch einmal tiefer in ihre Bücher schauen. Und diese Effekte dürften dazu führen, dass für einige Zeit die Banken etwas vorsichtiger in ihrem Verhalten sind, etwas vorsichtiger bei der Kreditvergabe. Und das kann durchaus für einige Zeit die Konjunktur etwas beeinträchtigen, wenn halt die Kreditvergabe der Banken etwas eingeschränkt wird. Das halte ich allerdings für einen kurzfristigen Effekt.
Du hast mir das Stichwort gerade schon gegeben, Holger. Auch wenn uns eine große Krise erspart bleibt, können die Turbulenzen nicht vielleicht doch unsere Konjunktur beeinträchtigen?
Ja, wenn die Banken eben sich bei der Kreditvergabe jetzt ein bisschen zurückhalten, dann kann das sein, dass wir das auch in der einen oder anderen volkswirtschaftlichen Zahl kurzfristig merken. Der Effekt dürfte aber sehr gering sein. Zum einen, wie geschildert, bei unseren Banken ist die Ausgangslage ja anders als bei diesen speziellen Problembanken in den USA. Und zum anderen ist es ja auch bei uns so, dass die Haushalte und Unternehmen relativ viele liquide Mittel ohnehin haben. Teils als Folge der Pandemie haben ja die Haushalte mehr Ersparnisse gebildet als üblich. Auch bei den Unternehmen, wo eine Zeit lang etwas weniger investiert wurde, sind viele zusätzliche Ersparnisse angelaufen. Also die Unternehmen und Haushalte sind etwas weniger auf Kredit angewiesen als üblich. Deshalb glaube ich, werden bei uns die konjunkturellen Auswirkungen sehr gering bleiben. Letztlich, auch wenn kurzfristig die ein oder andere Zahl etwas flackern könnte.
Das legt noch eine Anschlussfrage nahe. Was bedeutet die Unruhe an den Finanzmärkten für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank?
Auch für die Europäische Zentralbank dürfte das Stichwort sein Vorsicht. Es sieht so aus, als würde sie jetzt die Zinsen noch einmal um einen halben Prozentpunkt erhöhen. An diesem Donnerstag aber ganz sicher ist das nicht mehr. Aber sie wird sich vermutlich bei ihrem Ausblick auf die weitere Zinsentwicklung, also für die nächsten Sitzungen der Zentralbank im Mai und im Juni, etwas vorsichtiger äußern. Also zwar andeuten, dass weitere Zinserhöhungen eher wahrscheinlich sind, aber dass sie sehr stark von einem zum anderen Treffen der Zentralbank, von einem Termin zum anderen auf die aktuelle Datenlage gucken wird, um dann zu entscheiden, ob um wie viel die Zinspolitik noch einmal gestrafft werden muss. Also alles in allem dürfte die Europäische Zentralbank etwas vorsichtiger vorgehen.
Holger, damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Der Winter neigt sich dem Ende zu und entgegen mancher Prognosen sind wir gut durch die kalte Jahreszeit gekommen. Milde Temperaturen und ein geringerer Verbrauch sorgen dafür, dass die Gasspeicher auch kurz vor dem Ende der Heizperiode noch gut gefüllt sind. Wie genau haben wir das geschafft?
Nun, Klaus, wir haben das vor allen Dingen auf zweierlei Weise erreicht. Zum einen hatten wir ja einen milden Winter, das hat geholfen. Aber der größere Effekt ist gewesen, dass wir weniger verbrauchen und zwar auch bereinigt um diesen Temperatureffekt. Nach Angaben der Bundesnetzagentur haben die deutschen Haushalte und Unternehmen in diesem Winter bisher etwa 15% weniger Gas verbraucht als üblich, bereinigt um diesen Effekt, dass das Wetter halt relativ günstig war mit relativ milden Temperaturen. Und da müssen wir schon sagen, alles in allem haben wir das als Haushalte, als Unternehmen gar nicht schlecht gemacht.
Aber wie sieht es für den kommenden Winter aus? Bis zum August letzten Jahres hatte Russland uns noch zumindest etwas Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline geliefert. Können wir auch ohne russisches Gas unsere Speicher wieder hinreichend füllen, damit wir im Herbst für den Winter 2023-24 gut gerüstet sind?
Das ist natürlich die große Frage, die immer wieder gestellt wird. Ich bleibe hier optimistisch. Zum einen ist es so, ein bisschen Gas kommt ja in die Europäische Union, zumindest immer noch aus Russland. Das sind etwa 8-9% der Gaseinfuhren der EU. Früher waren es normalerweise 45%. Es kommt ja noch etwas durch eine Pipeline im Süden Richtung Ungarn und Bulgarien. Und auch Flüssiggas bezieht die Europäische Union ja aus Russland. Also ganz entfallen ist das russische Gas nicht. Wichtiger ist aber, dass wir jetzt diese Heizperiode beenden mit einem Speicherfüllstand wahrscheinlich von etwa 55%. Aktuell sind wir bei 56,4 und der Winter ist fast vorbei. Vor einem Jahr hatten wir den Winter beendet mit einem Speicherfüllstand in der Europäischen Union von 27%. Das heißt, wir haben jetzt eine, man könnte sagen, doppelt so gute Ausgangslage für den Frühling und Sommer, um dann unsere Speicher wieder zu füllen für den Winter danach. Zudem sehe ich Chancen, dass wir mehr Gas einsparen können im kommenden Winter als in diesem Winter. Weil wir haben jetzt ja 8-9 Monate Zeit, uns wieder darauf vorzubereiten. Da findet sich vielleicht noch der eine oder andere Handwerker, der noch ein weiteres Haus isoliert. Da wird es die ein oder andere zusätzliche Wärmepumpe geben. Da wird bei den Unternehmen noch einiges zusätzlich umgesetzt werden können. Die Ingenieure arbeiten ja dran, um auch bei den Unternehmen Gas einzusparen. Also ich denke, dass wir aus dieser Kombination deutlich bessere Ausgangslage, wir müssen also weniger Gas kaufen in diesem Sommer, um die Speicher zu füllen, und Potenzial für zusätzliche Einsparungen, dass wir mit dieser Kombination auch den nächsten Winter gut überstehen, und zwar mit sehr, sehr wenig russischem Gas.
Dann blicken wir jetzt noch kurz auf die Preise, denn die Gaspreise sind zwar immer noch hoch, aber seit September sind sie wieder deutlich gefallen. Was heißt dies für Unternehmen und Verbraucher?
Nun, dass die Preise am Markt deutlich gefallen sind, von einer Spitze von 330 Euro pro Megawattstunde auf jetzt um die 50 Euro pro Megawattstunde, das hat für die Unternehmen und Verbraucher eigentlich keine so großen Auswirkungen, weil diese Preise am Großhandelsmarkt, diese Tages- oder Monatspreise oder diese Preise auf Termin für die kommenden Monate, sind ja nicht die Preise, die normalerweise Unternehmen und Haushalte zahlen. Die haben ja oft längerfristige Verträge. Der eigentliche Effekt ist, dass bei den jetzigen Preisen am Markt wahrscheinlich ist, dass für die Endverbraucher, Unternehmen und Haushalte, deren Gaspreise in der Zukunft kaum noch steigen müssen. Beziehungsweise, wenn am Markt die Großhandelspreise so bleiben wie jetzt, dass tatsächlich in einiger Zeit hier und da auch mal die Preise für Verbraucher und Unternehmen wieder ein kleines bisschen senken können. Aber es wird nichts daran ändern, dass die Preise für die Endverbraucher deutlich höher bleiben werden als das vor dem Putin-Effekt, als das vor dem Rückgang der russischen Gaslieferung, als das vor Kriegsbeginn der Fall war.
Zum 1. März ist in Deutschland die Gas- und Strompreisbremse offiziell in Kraft getreten. Das heißt, dass 80% des Vorjahresverbrauchs auf 12 Cent je Kilowattstunde gedeckelt sind und alles darüber hinaus in voller Höhe vom Verbraucher bezahlt werden muss. Welchen Einfluss hat das auf den Verbrauchermarkt?
Der Einfluss auf den Verbrauchermarkt ist wahrscheinlich erfreulicherweise sehr gering. Als diese Bremse beschlossen wurde, sah es ja so aus, als würden die Preise, die die Versorger an Verbraucher weitergeben müssten, viel, viel höher sein, weil damals ja die Beschaffungskosten für die Versorger, die Marktpreise sehr viel höher aussahen. Jetzt dürfte eigentlich der wesentliche Effekt sein, dass die aktuelle Abrechnung der Verbraucher beziehungsweise die Abrechnung, die man dann für das Jahr 2022 bekommt, wahrscheinlich bereits fast der Gipfel der Kosten für die Verbraucher sein dürfte, dass es eben nicht weiter nach oben geht. Und es kann sein, dass in einiger Zeit, wenn die Versorger sich am Markt jetzt wieder etwas weniger teuer als in den vergangenen Monaten eindecken können, dass dann hier und da auch die Preise für Endverbraucher wieder etwas sinken können. Aber nochmals, die Preise für Endverbraucher werden hoch bleiben. Die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse war und ist sinnvoll. Sie ist jetzt aber eben nicht so wirksam wie gedacht, weil schlicht und einfach das, was sie korrigieren sollte, die sehr, sehr hohen Beschaffungskosten für die Versorger, weil die ja mittlerweile eher wieder etwas sinken. Man kann es auch so sagen, die Gas- und Strompreisbremse wirken, sie sind sinnvoll, sie werden für einige Verbraucher auch Erleichterungen bringen. Aber die wesentliche Folge der jetzt wieder etwas weniger teuren Preise am Markt ist, dass der Staat weniger Subventionen geben muss, damit halt die Preise für Endverbraucher auf dem gedeckelten Niveau für 80% des Verbrauchers sind.
Lass uns zum Schluss auf die Inflation eingehen. Strom- und Gaspreise haben bei der Inflationsberechnung ein Gewicht von über 4%. Dazu kommt der indirekte Einfluss der Energiekosten auf andere Preise. Im Februar verharrte die Inflationsrate bei 8,7%. Welchen Einfluss haben Energiepreise in den nächsten Monaten auf die Inflation?
Wir messen die Inflationsrate ja als Vergleich der Preise eines aktuellen Monats mit dem Vorjahresmonat. Und da werden wir ab März halt eine andere Vergleichsbasis haben. Ab März vergleichen wir die hohen aktuellen Preise ja mit den bereits kräftig gestiegenen Preisen vom März 2022. Kriegsbeginn war der 24. Februar 2022, danach gingen die Preise ja kräftig in die Höhe. Das heißt, die Jahresvergleichsrate, die Inflationsrate wird ab März deutlich sinken. Das wird zunächst bei Energie der Fall sein, danach auch bei Nahrungsmitteln. Und das dürfte sich darin ausdrücken, dass zum Jahresende die Inflationsrate wieder in den Bereich von etwas über 3% gefallen ist und dann wahrscheinlich in gut einem Jahr, im Frühjahr 2024, so um die 2,5% liegt. Die Energiepreise sind ja nicht nur bei der Energierechnung der Haushalte und Unternehmen wichtig. Sie sind ja auch Kosten für viele andere Unternehmen. Güter und Dienstleistungen. Auch der Friseur muss ja sein Friseursalon heizen und hat deshalb oftmals die Preise erhöhen müssen. Auch diese Preiserhöhung, die indirekten Effekte der höheren Energiekosten, werden im Laufe des Jahres bis Anfang kommenden Jahres aus dem Vorjahresvergleich der Preise herausfallen. Man nennt das Basiseffekte und das dürfte eben dazu führen, dass, wie gesagt, die gemessene Inflationsrate sich spürbar beruhigt auf etwas über 3% zum Jahresende und um die 2,5% dann im Laufe des kommenden Jahres. Alles natürlich unter der Annahme, dass es nicht einen neuen kräftigen Preisschock nach oben von irgendwo gibt, aber dafür gibt es derzeit eigentlich keine großen Anzeichen.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir über die Aussichten für die Konjunktur zum Ende des ersten Quartals sowie über die Geldpolitik. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.